Seit über 20 Jahren prägt der Schweizer Musikgeschichte mit seiner Stimme, mit seiner unglaublichen Ausstrahlung und mit seiner Positivität. Er heisst Mark Zwei, hat eine unglaubliche Karriere angelegt, ist einer meiner ersten Gäste, seit ich Interviews führe. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist und ich mit dir wieder reden darf über dein Leben, das sehr bewegend ist, wie unser Leben alle auch. Also zuerst mal schön, bist du da.
Danke vielmals für die Einladung. Danke.
Und man sieht, wie lange wir uns kennen. Wir haben so outfitmäßig total abgestimmt für das Interview.
Wenn wir uns vorher schnell
getroffen haben. Egal, so, als ob wir uns jeden Morgen schnell wieder austauschen. So,
schön abgebrochen, muss ich wirklich sagen.
Du sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit deinem Leben gerade aktuell? Wenn 1 das Schlechteste ist und 10 ja. Das Beste?
Hey, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Und ich glaube, ich bin darum zufrieden, weil ich mich regelmäßig mega fest auch anstrenge, versuche, die schönen Sachen zu sehen. Und ich glaube, irgendwann einmal bin ich so auf den Gedanken gestoßen, wo ich gesagt habe, das Leben ist nicht manchmal gut und manchmal scheiße. Es ist immer gut und immer scheiße gleichzeitig.
Mhm. Und das ist die Frage von der Perspektive quasi.
Und ich glaube, ich versuche die Perspektive so gut wie es geht auf die gute Seite zu tun und nicht mehr belanden, sondern einfach irgendwie mit. Und es ist, ich glaube, das Gefühl, dass ich versuche, die kleinen Sachen, die schön sind. Und das ist manchmal ein Nachtessen mit Freunden und man hat eine Flasche Wein und dann lachen alle am Tisch und dann jemand zu überschaut und sagt, irgendwie schöner kann es nicht mehr sein. Der Moment ist so klein und so wertvoll. Und es ist so einfach, den nicht zu sehen. Und ich glaube, solange ich die sehe, bin ich in der Skala recht weit oben.
Ja, das ist also sehr, sehr schön. Wann bist du drauf gekommen? Oder mit was hat der Perspektivenwechsel zu tun?
Hey, mit dem Punkt, dass man scheiß Moment im Leben eh nicht verändern kann. Es ist, glaube ich, nicht mehr gewesen, sich nicht dagegen zu wehren und einfach sagen, und sie so gut wie es geht, das anzunehmen. Und das klingt in der Theorie super einfach. Ja. Und in der Praxis bringt es mich regelrecht mehrfach wöchentlich zur Verzweiflung und ich drehe durch. Aber jetzt sind wir ja da, um über Theorie zu reden.
Ja, genau, jetzt kann ich einmal wahnsinnig gut. Aber hat es dann einen tragischen Moment gegeben, der das ausgelöst hat? Weil oft musst du dann etwas haben, wo du so ein bisschen der Scheisse bist, dass du dann sagst, du, aber eigentlich gibt es auch noch kleine, schöne Momente, wie so das mit Freunden zusammen sein, wo eben etwas Schönes ist, auch wenn es mal eben parallel eigentlich auch ganz schlecht kann gehen, oder?
Hey, ich glaube, die Herausforderungen, die wir haben im Leben, also einfach das Leben per se, dass Menschen sterben, dass Schicksalsschläge passieren, dass Sachen passieren, die regelmäßig einem so ein bisschen einen Anschlag bringen von dem, wo man das Gefühl hat, so sei tragbar. Also das Leben per se einem ständig irgendwelche Sachen vor in Weg stellt oder was auch immer, wo man einfach damit kämpft. Und das ist, glaube ich, normal. Also, oder das ist ja das, wo wir verlieren ständig. Wir kommen sehr wahrscheinlich zu der gleichen Tür durchs Leben rein, sind da und wissen, in eines Tages müssen wir durch diese Tür wieder raus. Und die Geschichte ist ja der Bogen, dramaturgisch ist irgendwie wie so gegeben, aber dass man jedes Mal eigentlich total verschreckt, dass es irgendwann halt auch, dass es endlich ist, dass Sachen schwierig sind, dass man Schicksalsschläge haben, das ist, glaube ich, einfach der Teil vom Leben, wo man irgendwie einfach müssen, so gut wie es geht annehmen.
Hey, so schön. Also, es tönt sehr, sehr reflektiert, was du sagst. Ich erlebe sehr viel, was da bei mir sind. Und ich bin ja voll in dieser Phase rein, zwischen 40 und 50, dass man so in einer Phase kommt, wo man über so Sachen redet, wie du es jetzt auch gerade erzählst. Also, so eine Phase, gerade auch als Künstler, oder? Wo es mehr so um Sein geht, wie um Schein. Erlebst du das auch so?
Hey, auch da ist Perspektiven, oder? Ich meine, ich gehöre jetzt im Geschäft jetzt zu den erfahreneren Künstlern.
Hey, ja, zu denen, die fast 25 Jahre im Business sind. Ja,
ja. Wie ich vorgestellt habe, als wir sie meinen Sohn gemacht haben und Nemo neben mir.
Ja, ja, und sind alle irgendwie 10, 15 Jahre.
Ich könnte irgendwie der Vater sein. Und dann war der Perspektivenwechsel, dass ich mir überleite, ja, aber was kann ich, also jetzt mache ich, ich bin immer noch Teil von einer Popkultur, aber wo stelle ich mich auf und was, wo, was kann ich geben oder was kann ich machen, dass ich immer noch mein Plätzchen finde. So. Und ich muss nicht mehr der Innovativste und der Hübschste sein und der Neueste erfinden. Aber ich darf immer noch Musik machen, ich darf immer noch versuchen, anderen eine Plattform zu geben. So. Und ich glaube, man sucht seinen eigenen Platz. Und ich habe auf einmal gemerkt, ja, aber ich bin mit Mitte 40 einfach der Jüngste von den Alten.
Das ist ein schöner Begriff, ja.
Weißt du? Ich bin der Älteste von den ganz Jüngsten, aber ich bin wirklich der Jüngste von den ganz Alten.
Aber haderst du so ein bisschen mit dem Thema manchmal? Also, eben, was ist meine Rolle jetzt auch als Künstler, der 25 Jahre dabei ist? Dann kommst du so ein bisschen in ein Alter, wo du sagen musst, wenn du vorhin noch von den Baggy Jeans gehabt, kann ich auch. Wo gehöre ich eigentlich noch an und wo eben nicht? Wo wird es dann irgendwo, oder passt es dann immer mit meinem Seelenleben oder so, oder mit meinen Gedanken zusammen? Kennst du das auch?
Hey, ich kenne das, aber es war so lustig, als ich mir überlegt habe, wenn du bei den Latinos auf den Dorfplatz gehst, sei das bei den Italos, bei den Brasilianern, wenn du dort hergehst, dann siehst du etwas, das ziemlich das beschreibt, wo ich das Gefühl habe, das ist das Leben. Und zwar ist da von den jüngsten Kind bis zu den besten angekleidigsten 80-Jährigen mit dem Stock und dem Hut, so sind alle dort und alle tanzen zu der gleichen Musik. Und das ist etwas, was mich zutiefst berührt hat, weil ich gefunden habe, das ist das Leben.
Oder?
Und es hat eben in jeder Lebensphase hat eine Qualität, die unglaublich schön und wertvoll ist. Und ich glaube, ich habe manchmal Angst, dass man, wenn man dem nachtraut, wo war, ist, dass man das verpasst, was jetzt gerade ist. Mhm. Und ich bin Papa von zwei Töchtern, die jetzt gerade in der Jugend blühen, so Teenager sind, das Leben entdecken. So. Und das zu sehen, ist etwas unglaublich Schönes. Und ich denke an mich so, okay, das ist, wenn ich das verpasse, was ich jetzt gerade erleben darf, weil ich etwas anderem nachtraue, dann finde ich es verlorene Zeit. Und ich will keine Zeit verlieren.
Du bist auch wieder beim Thema, den Moment können leben, jetzt können das, was sehen und dann eben auch sehr können geniessen. Du, wie haben dich deine Mädels verändert? Meine, du bist ja eigentlich sehr früh Papi geworden.
Ja, mit Ende 20.
Ja.
Hast du mich so verändert, dass ich glaube, der Wert von dem, was ich mitgeben kann und was ich machen kann und verändert haben. So, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir fürs Leben mitbekommen. So, das ist eine von den sehr wahrscheinlich grössten und wichtigsten und tollsten Aufgaben. Und es ist ein Spiegel von einem selber. Und wir haben ein schönes Verhältnis.
Sie sind ein Spiegel von einem selber.
Ja.
Ja. Was spiegelt sie dir an? Ich habe das gerade gestern mit meiner Tochter diskutiert. Was spiegelt dir so deine Kinder von deiner eigenen Geschichte?
Hey, wir hatten letzte Diskussion mit unseren 14-Jährigen, wo ich so gesagt habe, hey, sind ihr euch bewusst, dass eure Generation die ganze Zeit wie fotografiert und Bilder von sich selber macht? So, und das war ein Thema am Küchentisch. So. Und dann schaut sie schnell auf und sagt, hey, ist vielleicht ganz ähnlich wie gerade in deiner Phase. Auch du suchst dich im Moment gerade wieder ganz neu.
Dann ist schön. Jetzt von mal da mit der Kinnladen unten.
Ich gehe jetzt
noch mal. Und hast du eine Antwort drauf gehabt?
Wirklich gute Schachmatt-Situation.
So. Papi, wer bist denn du jetzt gerade
ja,
so?
Ja, dann habe ich sie schnell einmal leer geschluckt und gesagt, dass sie doch finde, sie sei sehr reflektiert für ihr Alter.
Finde ich also auch.
Das heißt und ich so habe aber immer noch recht, habe ich dann gesagt. Ich bin immer noch dein Vater und ich habe immer noch recht.
Du, wer bist denn du heute?
Hey, ich versuche, ein Mensch zu sein, der die Schönheit oder Leichtigkeit des Lebens immer noch findet. Und das ist mit zunehmender Zeit auf diesem Planet und der Erfahrung und dem Rucksäckchen, den man trägt, anstrengender, das dürfen sein. Gerade auch in dieser heutigen Weltlage muss man sich wirklich ganz fest darum bemühen, dass es schön und leicht bleibt. Mhm. Die Leichtigkeit. Und ich vermisse sie manchmal ganz fest. Ich finde, es ist ganz schwierig in dieser Zeit, wo so viel News und so viel Zeug läuft, so, dass man dann irgendwie wirklich dort sein kann, wo man sagt, hey, aber es ist so ein Privileg, was wir haben, was wir dürfen sein und so weiter, dass man sich vom Rest nicht so verdrücken lässt.
So schön. Ich meine, denke, wir fragen dann noch jemanden zu dir. Jetzt, wir hören mal, was du sagst. Mhm. Und dann haben wir auch noch jemanden gefragt. Mhm. Und haben eine wunderbare Message bekommen. Nämlich von deiner Schwester, der Carmen.
Der Marc ist der beste Bruder, den man sich überhaupt vorstellen kann. Er ist ein unglaublich warmherziger Mensch. Er ist sehr lustig. Man kann mit ihm mega viel lachen. Er ist wirklich witzig. Er ist bodenständig. Und ich finde, das macht ihn extrem aus. Er ist loyal. Er ist super ordentlich. Mega ordentlich. Und was ich bewundernswert finde, wenn er sich in etwas hineingibt, dann macht er nichts Halbpatziges. Also er kocht und dann kocht er urfein. Oder er setzt sich mit dem Computer auseinander und dann wird er zum Spezialist. Also es gibt nichts Halb-Halbs. Er ist ein zuverlässiger Mensch. Er ist sehr, sehr sensibel, gefühlsvoll. Und ja, ich bin mega dankbar, ihn als Brüder zu haben. Wir haben die letzten zwei Tage zusammen geschrieben, einen neuen Song. Und es sind unvergessliche Momente gewesen, die ganz fest in die Tiefe gegangen sind. Und ich kann nur sagen, wenn ich an diesen Moment denke, ich fliege.
Oh. Jesus, leckst du mich da.
Oh, wie schön.
Bist du auch geflogen?
Ja, ich bin auch geflogen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe das Glück, dass ich zwei Schwestern habe in diesem Kaliber. Mhm. Familie kann man sich ja nicht auswählen.
Nein,
wirklich nicht.
Mhm.
Und ich habe wirklich... Das ist ja, manchmal ist es einfach schön, wenn man Menschen hat, mhm. wo man sogar verwandt ist und wo ja das Universum einem zusammengewürfelt hat, wo man so eine Beziehung darf haben. Von dem her, das ist mega
schön. Was ist denn dort passiert, als ihr zwei Tage zusammen geschrieben habt? Ja. Ist da noch etwas passiert zwischen dir und deiner Schwester, die so neu war? Oder?
Ja, wir dürfen einen Song schreiben für das Kinderhospiz. Das ist eine Institution, wo Menschen, also gerade Kinder, Eltern, die Kinder haben, die ganz, ganz fest und intensive Pflege bieten, das Hospiz ist, wo sie hergehen können. Und sie werden einfach entlastet. Die komplette Familie, Eltern mit Geschwistern, kommen dort her. Es wird ein Großteil von der Pflege übernommen. So, dass Menschen, die normalerweise nicht könnten in die Ferien, nicht könnten weg, einfach dort ein Zuhause bekommen. So.
So schön.
Und es ist so interessant, das wird häufig falsch verstanden, weil man bringt Hospiz immer
ja,
mit Sterben,
so,
Hospiz.
Genau. Ja.
Das ist aber vor allem eigentlich ein Ort, wo sie können her und die Entlastung und die Pflege wird übernommen. Und für den Flamingo, so heisst es Hospiz im Finnland, haben wir einen Song geschrieben zusammen. Und das war mega schön. Das war wirklich sehr schön.
So schön. Sie hat ein paar Sachen gesehen, die mich sehr überrascht hat. Ordentlich. Mhm. Also, wie bei vielen Musikern hat man ja Künstler das Gefühl, die sind sicher nicht ordentlich. Mhm. Dann auch so die Liebe fürs Detail. Oder? Also, du beißest dich komplett rein. Wie zeigt sich denn so deine Ordentlichkeit und deine Liebe fürs Detail?
Ich habe auch für mich gemerkt, ich kann kreativ freier sein, wenn der Rest recht gut strukturiert ist. Und ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass ich mega gerne Harmonie habe und ordentlich sein gibt ihm zu einem gewissen Teil Harmonie. Und dann kann ich mich völlig gehen lassen und kann kreativ sein und in den Wahnsinn hineingehen. Aber ich glaube, so, dass es immer so ein Balance ist zwischen dem Wahnsinn muss etwas haben, das ihn wieder auffängt. Und das ist, glaube ich, das ist das, was ich... Und das Detailverliebte ist mega schön und mega mühsam gleichzeitig.
Mhm, das ist anstrengend,
also,
oder?
Ich glaube, es gibt eine Perfektion in mir, wo viel Energie und der Preis dafür ist wirklich sehr, sehr gross.
Das heisst, du kannst wie gar nicht locker lassen, wenn du das Gefühl hast, wenn es dir
nicht... Verbeiss mich ein bisschen, ja. Also, aber das ist, ich glaube, du bist am Schluss einfach ein bisschen der, wo du bist. Also, weißt, ich glaube, sie hat mir gesagt, ich sage dir lustig. Dann bin ich, seit ich ein kleiner Bub bin, habe ich den Leuten Anekdoten erzählt. Ich habe es geliebt, wenn sie lachen und so. Und Entertainment, das ist, ich glaube, am Schluss, und das ist, glaube ich, auch ein
bisschen loyal, oder? Das finde ich
loyal.
Auch, oder? Also, du bist, glaube ich, einfach auch ein... Wenn man dich als Freund hat, dann hat man dich, wenn man dich nicht verletzt.
Hey, ich entscheide mich teilweise sogar wirklich für Freundschaften. Und wenn ich mich entscheide, oder ich habe mich, glaube ich, auch zu einem grossen Teil für eine Partnerin entschieden. Und ich habe einfach unglaublich Glück gehabt, dass
ich
eine unglaubliche Partnerin
habe. Also ich kenne deine Partnerin, ihr seid auch unglaublich lang zusammen. Irgendwie 27 oder 28
Jahre. Ja, nächstes Jahr sind es 30 Jahre.
Sind es auch schon 30 Jahre?
Mhm.
Mhm. Ja, und wenn man euch sieht, dann nehme ich euch ab, dass da ganz viel Liebe um ist. Also wie funktioniert das in einer Welt, wo man so viel Einfluss, wo du immer auf der Bühne stehst, dass man auch nach 30 Jahren noch so Freude hat aneinander?
Das Schöne an meinem Beruf ist, ich reise viel und bin viel weg. Wir haben mega viel Zeit auch, um sich zu vermissen.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Das war etwas, wo zum Beispiel, wo wir gemerkt haben, während Corona, wo ich dann wirklich immer daheim war, meine Frau wirklich gesagt hat, es ist toll, wenn du wieder Konzert spielst. Und wenn ich unterwegs bin und wir Geschichten haben, die wir vermissen, einander vermissen, ist ein mega wichtiger Punkt. Mhm. Und ich glaube, sie ist noch mehr als ich ein unglaublich gesetzter Mensch. Sie braucht mich nicht, um glücklich zu sein. Und somit ist es eigentlich einfach, neben jemandem zu sein, wo in sich so geruht ist, mhm. dass er einem nicht braucht. Er ist nicht, sie ist nicht abhängig von ihrem Glück. Ich kann es ergänzen, aber es ist nicht ein Baustein von ihrem Glück.
Und ist es bei dir auch so, vom Gefühl her, dass du sagst, ich bin auch nicht abhängig von ihr?
Hey, ja, ich glaube, ich versuche das so weiter. Aber wenn sie auf einer Skala oben ankommt, dann bin ich immer noch am Weg zum Klettern gegenüber. Also das ist eine Qualität, ja. die ich ihr wirklich noch mal ganz anders zuschreiben kann als mir selber.
Und ist es nicht so, es kommt mir ein bisschen vor, auch wenn ich mich zwei, drei Interviews von dir gelesen habe, viele Fußballer brauchen auch, du musst auf der Bühne performen, oder Fußball auch, wo sehr ein Nest daheim brauchen, wo es auch ruhig ist, wo eben jemand da ist, wo eben sehr gut mit sich selber ist, quasi wie auch so eine gewisse Ruhe kann geben. Ist das bei dir ein bisschen ähnlich als Künstler auch? Dass du daheim so eine Ruhe brauchst, eben Partnerin auch, wo dir das kann geben kann, das Gefühl von Sicherheit und da ist es gut und da ist jetzt nicht nochmal laut und Aufregung und so.
Hey, ich hatte das ganz fest gehabt, oder ich hatte das ganz fest das Gefühl, dass jemand einem wie ein Zuhause bietet. Aber ich glaube, ich habe auch immer sehr fest anerkannt, dass das gleichwertige Jobs sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, habe immer gewusst gehabt, dass der Job, wo Severin macht, gleich wichtig ist wie der, den ich mache. Wir machen zusammen, sind wir eine Familie und sind auch ein kleines Unternehmen. So, ja. Oder das, auch das. Aber ich habe einfach gemerkt, ihr Job ist gleichwertig. Mhm. Und sie hat mir vor allem nie das Gefühl gegeben, wenn ich gereist bin, dass ich die Familie verlasse.
So schön.
Und das war wirklich krass gewesen, weil ein Taxifahrer hat mir mal... Ich hatte eine lustige Taxifahrt, wo Severin neben mir gesessen ist und dann sagt er, ah, sie sind der Mark Sway, und dann schaut er so hinter und sagt, und sie, und dann sagt er, ich bin Severina. Und dann sagt sie, ah, die vom Song, sie sind ja berühmter als er. Was stimmt?
Das stimmt, das ist wirklich so. Aber es gibt ja nicht nur diesen Song, oder?
Nein, es gibt nicht diesen Song.
Im letzten Album hast du auch so einen wunderbaren geschrieben.
Best, ja. Und das war lustig, weil ich dann, er hat wieder gesagt, und das stimmt, sie ist eigentlich berühmter als ich.
Ja, genau, finde ich also auch. Hey, darum schauen wir doch mal ein paar Highlights von dir rein, weil dort haben wir unter anderem auch den Best drin und man sieht auch euch zwei so schön. Aber man sieht vor allem auch, was du geschaffen hast in den letzten paar Jahren.
Severina, coração, a raiz, o pé no chão. Tu, baby, e ninguém me toca assim, do início até o fim. Sim, você é o melhor de mim. Me sinto caldo no flans, roja no fly, as hacks are slow, sailor não cai. To my roots, hey! From hard times to days of gold, you are my way back home. Ooh, ooh. Bonsoir, Montreux. Si você disser que eu desafio o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Hold on, hold on tighter. It's getting
dann sehen wir dich mit deinem Schatz. Aber man hat eben auch deine Tochter gesehen. Du hast nämlich mit deiner Tochter bei Happy Day gesungen.
Wir hatten ein Duett
für
eine Aktionswoche, die es gegeben hat. Und für Kinder in Not. Und wir haben den Song «Don't You» zusammen performt. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich glaube, dann war so der Moment, es hat so ein Foto gegeben mit der ganzen Band und den zwei Kindern irgendwie drauf, wo wir auf Tour waren. Und ich habe dann so gedacht, wenn ich jetzt meine Karriere aufhören würde, wäre es auch okay.
Es wäre okay.
Ich glaube, dass es also viel schöner geht irgendwie nicht mehr. Ich habe sie ja lange eine Art wie geschützt.
Ja, also, das finde ich super, man findet ja eigentlich keine Fotos zu ihnen.
Ja, also, es ist irgendwie jetzt... wie, ich habe gefunden, dass sie sollen ganz normal aufwachsen. Ich bin aber auch als Kind ja dann mit meinen Eltern schon auf Bühne. Mhm. Und habe aber gleichzeitig auch ihnen immer gesagt, ich will euch das nicht wegnehmen. Ich will euch nicht die Möglichkeit wegzugeben, was mir etwas von dem nicht zu erlauben, was mir am meisten Freude macht. Und das war so der Grund, wo sie dann genug alt waren und haben gesagt, hey, wenn ihr wollt, mit auf die Bühne, es ist euer Zuhause, genau so, wie es meins ist. Und dann hat es mich immer überrascht, dass sie gesagt haben, also, wir kommen mit, wir machen mit. Und das war schön, das dürfen sie teilen. Und jetzt ja, sind sie halt auch auf der Tour mit dabei oder kommen mit so fern, ja, dass es zeitlich drin liegt.
Du bist definitiv ein cooler Papi, oder? Also, du bist ihnen nie peinlich, so wie die meisten in dem Alter jetzt sagen, du Papi, ist doch gut, also, wir kommen sicher nicht mit dir mit und schaust, dass möglichst weit wegstehst. Das Problem hast du nicht.
Es gibt schon einen Moment, wo ich definitiv peinlich bin. Ich bin für meine Kinder hoffentlich auch, sonst würde etwas in der Beziehung nicht stimmen. Aber was schön war, wir haben uns immer gesagt, in dem Moment, wo ihr auf der Bühne seid, sind ihr meine BühnenpartnerInnen. Mhm. Und nicht der Papi und die Tochter. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Das ist wichtig, dass man so den Space überkommt und dass man weiss, hey, jetzt sind wir Freunde und jetzt gehen wir durch einen speziellen Moment.
Zwei Sachen würde ich gerne ansprechen. Du redest offen über Hochsensibilität, was ich auch schön finde, weil meine Tochter hat das zum Beispiel auch. Was ja eigentlich eine Wahnsinnsbegabung ist, aber auch kann sehr, sehr einschränkend sein. Ah, was ist das genau und wie hast du das für dich selber entdeckt? Und was hat das jetzt heute mit dem Mark Swade zu tun?
Also die Hochsensibilität betrifft etwa 10% der Menschen. Das ist gleich ein relativ grosser Anteil. Und die Hochsensibilität ist eigentlich so, dass man, wenn man sich vorstellt, dass man eine Emotionsnadel,
Radius hat,
wie man auf diesen alten Radios gehabt hat, dass die einfach viel schneller anschlägt und dass man Sachen sehr, sehr gut spürt. Ich glaube, ich habe schon als kleiner Bub gespürt, wenn meine Mutter das Schloss aufgemacht hat, ob sie gerade gut drauf ist oder nicht gut drauf ist.
Also vor allem so, oder? Das feinstoffliche, emotionale, das im Raum ist.
Um einen herum. Und das überfordert einen manchmal ganz fest, im schwierigsten Fall. Und im anderen Fall merkt man aber sofort, nimmt man Sachen auf, nimmt sie wahr im Raum, kann sie eben auch für den Job, sagt das mit Mitarbeitern oder
Leuten, die
auf der Bühne super gut einsetzen. So. Und es ist eine schöne Qualität. Es ist einfach, dass es sie einem ermüdet und dass man schneller, man weiss, man ist schneller erschöpft. Aber man lernt damit, ich glaube, man lernt damit.
Wie hast du das entdeckt? Und wann ist dir das klar gewesen?
Also mir ist das eigentlich klar geworden, relativ früh, weil ich habe geschuttet und wenn dann irgendein Bulli übrig geblieben ist oder irgendein Kleidungsstück, sind sie immer zu mir gekommen und dann gesagt, kannst du mal schmücken und sagen, wem es ist? Dann so, ja, das ist Kasper. So. Also das heisst, ich habe relativ schnell gemerkt, in dem Sinn, dass ich anders fühle und spüre als andere. So. Mhm. Und so. Und nachher eigentlich auch, dass ich mich im Rahmen auch mit Spezialisten zusammengesetzt habe, Psychotherapie mache mit jemandem, der zum Beispiel wirklich sich auf hochsensible Menschen spezialisiert hat. Und das war ein Gamechanger, um sich selber zu verstehen.
Ich finde das so cool, dass du das sagst. Also auch das ein Spiegel zu haben mit einem Psychotherapeut, der dir hilft, finde ich unglaublich cool, dass du das eben so sagst. Oder? Weil viele haben ja auch Mühe, um das überhaupt zu sagen. Also ich lasse mich auch seit Jahren begleiten. Ja. Ich bringe es ja einem nur dann weiter, oder? Ich nehme an, es hat dich wahrscheinlich schon in deiner Entwicklung.
Ich hatte letztens einen Tag für eine Krankenkasse. Und ich habe wirklich darauf appelliert, dass man sagt, hey, lasst uns doch in der Psyche so arbeiten, dass man nicht immer erst dann eingreift, wenn es zu spät ist, wenn man in einem Burnout ist, sondern lasst uns so arbeiten, dass es wie eine Art Pflege wird. Als würden wir einen Frühlingsputz machen von einem Zimmer.
Du kannst trainieren für den Körper.
Genau. Oder? Wir entrümpeln, wir nehmen raus und lasst uns rausnehmen von dem ganzen Stigma-Ding von, man ist krank, man ist psychisch krank. Wir sind alle auf eine gewisse Art
psychisch angeschlagen.
Als würden wir uns beklagen, dass irgendjemand ein körperliches Baby hat. Und wenn man dann das hat, dürfen wir das niemandem sagen, dass wir eine Zerrung. Stell dir vor, wir würden nicht dürfen sagen, hey, ich kann nicht sagen, dass ich eine Zerrung im Fuß habe oder im Bein oder was auch immer. Das wäre völlig... Und dorthin müssen wir mit der Psyche. Dass das Teil ist und dass es ein anerkannter Teil ist von unserem ganzen Wesen, als Seele, als Körper. Alles ist eins. So. Und wenn wir das medizinisch anerkennen und als Menschen und als Gesellschaft anerkennen, dann sind wir komplett. Aber erst dann.
Hey, hat dir das auch geholfen, weil du etwas ganz Grosses erlebt? Du hast deinen Bruder verloren, oder? Also es ist auch das erste Mal, glaube ich, dass du in die Presse kam. Ich kann mir vorstellen, das hast du ein paar Mal gesagt, das war wahnsinnig schwierig. Hat dir das in dem Moment auch geholfen? Weil das ist so ein Moment, wo man oft nicht allein kann durchmachen kann.
Hey, das ist ja, glaube ich, der Moment, den wir vorher ganz am Anfang des Gesprächs schon angesprochen haben. Dass es einfach irgendwann einmal passiert, etwas, wo du nicht mehr kannst, die Emotionen nicht mehr kannst kontrollieren. Der Tod, der Verlust von jemandem, der einem nahe ist, der einem so... Und die Endlichkeit so brutal zu spüren, ist nicht mehr fassbar in der Emotion. Und das heisst, in dem Moment musst du dich einfach dem irgendwie hingeben. Und es war für mich wie ein Damm, der bricht. Und dann kommt einfach... Dann fließt einfach ganz viel Wasser durch, das du nicht mehr kannst aufheben kannst. Und dann war es aber auch mega schön, der schwierige Teil, es war ein Unfall, irgendwann mal hat die Presse davon Wind bekommen, dann teilst du in so einem vulnerablen Moment das mit der ganzen Presse. Und das war zum ersten Mal so, wo ich dachte, wie schwierig das ist, bekannt zu sein oder öffentlich zu sein. Und dann ist aber, und dann muss ich auch ehrlich sein, dann ist so viel Zuspruch, so viel, ich habe gemerkt, ich teile gerade etwas mit einer ganzen Leute, Nation.
Und alle haben es so erlebt, oder? Alle. Das ist etwas, was uns alle betrifft.
Und das ist etwas, was ich auch so gedacht habe. Und das Schöne ist, und das kann ich jetzt mit ein bisschen Abstand sagen, der Unfall ist ein paar Jahre her, das Schöne ist tatsächlich, dass vieles Schönes bleibt, dass man auch weiss, dass man das überlebt. Man überlebt den Schmerz.
Man überlebt es, oder? Er wandelt sich irgendwann.
Irgendwann einmal. Ich habe ja einen Song geschrieben über meinen Bruder. Wir singen meinen Song, der heisst «Du», wo eigentlich den Unfall beschreibt, die Situation beschreibt. Ich konnte ganz lange den nicht hören und singen, ohne dass ich komplett zusammengebrochen bin und in Tränen ausgebrochen bin. Und heute kann ich ihn einfach hören. Und ich kann ihn einfach singen auf der Bühne und merke auf einmal, wie ich zum Träger von einer Message und nicht mehr nur zum selber, zum Betroffenen.
Du bist aus der Emotion auch draussen, oder?
Es heilt. Ja, es heilt. Mit der Zeit heilt es. Und es ist unmöglich, das zu denken in diesem Moment. Und das ist aber auch schön, man überlebt es.
Ich finde, das ist die wichtigste Message. Mhm. Es hört irgendwann auf, der Schmerz. Oder? Mhm. Er wandelt sich irgendwie in etwas, wo man anfängt zu schätzen, dass es das gegeben hat, dass es die schöne Beziehung gegeben hat. Oder? Ja, das haben wir so erlebt. Wie schaust du heute auf den Tod? Hat das für dich auch eine andere Perspektive auf den Tod gegeben? Bei mir war es so, bei so einem Verlust.
Hey, ich habe in der Theorie keine Angst vor dem Tod. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt. Und ich meine, ich komme ja schon aus einer kulturell indigenen, afrikanischen, also ich bin ja ein Gemisch zwischen ganz vielen Religionen und Kulturen. Und in jeder von diesen Kulturen wird der Tod ganz fest als Teil nachher gelebt. Und ich eigentlich immer schon kulturell eine Nähe hatte zum Tod.
Nicht etwas, was du wegdruckst?
Nein. Und in der Praxis, und jetzt sind wir vorher wieder am Anfang des Gesprächs, wo wir gesagt haben, das klingt in der Theorie ganz easy, wenn es dann aber so weit ist, dass du weißt, jetzt gehst, glaube ich, gibt mir eben das Ego ab. Ich glaube, das ist der Punkt, oder?
Das macht es schwierig.
Die schönste Geschichte, wenn ich den Tod oder das Leben sonst... ich glaube, wir sind alle Wasser und irgendwann wird man zu einem Wassertropf. Und das Wassertropf ist individuell und das dreht das Ego. Und irgendwann gehen wir wieder zurück und wir sind alle wieder Wasser. Und ja, ich glaube, das abzugeben ist nicht ganz einfach, aber gleich ist es am schönsten, ist es doch Wasser sein und nicht Tropfen.
Ja, finde ich auch. Wenn wir beim Wasser bleiben, ist es ein bisschen harter Cut von dem Thema. Aber du hast auch noch eine Message mitgebracht, nämlich heute. Du ownest, darf man glaube ich schon so sagen,
ja,
oder?
Also ja, beim Mitbeteiligen.
Du bist nämlich sehr unternehmerisch tätig. Du hast dich komplett anders ausgestellt wie viele Musiker, was ich wahnsinnig toll bin. Das Lake, heisst es Lake and Sound oder Lake Sound?
Lake and Sound.
Lake and Sound. Ja. In Rapperswil. Das ist das ehemalige
Blues and Jazz.
Blues and Jazz, wo wir wahrscheinlich alle kennen. Und dort hast du eine tragende Rolle, mal wegen, dass du beteiligt bist, oder? Du kuratierst, du bist Gastgeber, du bist ein Teil von dieser Show, aber bist vor allem auch Friend, wo andere Friends einladen, oder?
Hey, es ist in einer der schönsten Städte, finde ich, Rapperswil.
Stimmt, finde ich auch.
Es ist so gewesen, ich bin ein Seebub, ich bin am See aufgewachsen. Und die erste Stadt, wo wir als Kind hergehen durften, war Rapperswil. Weil meine Eltern immer gesagt haben, Zürich ist noch zu gefährlich, aber auf Rappi darfst. Und ich weiss, wenn ich als kleiner Bub tätig war und im Sonnenhof hat es so einen Fotoautomat gegeben und oben noch in der Rosenstadt über der Stadt hat sie irgendwie, ist der erste Kuss gewesen und so. Also es ist wirklich, ich habe eine mega romantische
Beziehung zu dem
Rapperswil. Und ich durfte selber schon am Blues und Jazz spielen und wo mich Freunde gefragt haben, hey, würdest du kuratieren und würdest du Teil werden von dem Festival? Ist für mich klar gewesen, ich mache das nur dort, wo ich mich wirklich daheim fühle. Und es ist ein Boutique-Festival. Ich habe mir immer überlegt, wenn ich ein Festival mache, soll es so sein, wie wenn ich in ein Hotel gehe. Ich mag nicht die 5-Sterne-grossen Tempel, sondern ich mag so die individuellen, wo die Räume so klein sind und so die Boutique-Geschichten. Und ich wollte Gastgeber sein und Künstlerinnen und Künstler. Und wir haben viele Schweizer Künstler. Du Athena, Linda Ellis, Lo und Le Duc, wo Freunde von mir, die einfach auf die Bühne kommen und es daheim haben. Und teilt mit internationalen Künstlern. Milo Hund als Beispiel, Par of Stellar, wo für mich einer der grössten Produzenten ist, wo wir kommen. Wie Watsche, einfach es wird ein Fest sein. Und das wollte ich. Wollen. Das ist die schönste Kulisse. Und ich wollte ein grosses Fest führen. Und für mich war es spannend. Wirklich, ich war jahrelang immer in der Musikerrolle. Und jetzt auf einmal habe ich die Seite gewechselt.
Und wie ist das?
Es gibt viel mehr Verständnis für alle Veranstalter draussen.
Oder ich buche jetzt.
Ja, auf einmal. Es ist im Fall ein bisschen wie wenn du Kind bist und älter wirst. Und in dieser Rolle zu sehen, wie anspruchsvoll die ist, wie anspruchsvoll ist auch so, das Unternehmerische zusammenzuhalten. Gerade in einem Festival, das Festival ist nie Cash Cow, sondern ein Festival ist immer, da muss man immer vor allem schauen, dass man nicht viel Geld verliert. Aber da braucht es einfach eine grosse Art und Weise, dass man auch etwas glaubt und etwas Tolles wird machen. Und das ist, glaube ich, so der Motor und der Antrieb, um das zu machen.
Und das kann man erleben?
Genau, so, Juni. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Und Tickets gibt es wahrscheinlich auch noch ein
paar. Da gibt es legsandsound.ch und ich würde mich mega freuen, wenn möglichst viele das Boutique-Hotel beleben.
Das Boutique-Hotel und die wunderbare Kulisse und so.
Absolut.
Hey, so schön bist du da gewesen. Ich freue mich. Es gibt nämlich auch noch einen Sonntag für Kinder, habe ich gesehen.
Die sind die wichtigsten.
Hey, total
die
cool. Meine
Kinder haben immer gesagt, die wahren Stars sind Schweizer Golfer.
Eben, genau. Und die hast du auch dabei. Also genau. Für alle Familien mit Kind übrigens ein tolles Angebot. Danke vielmals für das offene Gespräch. Und euch wünsche ich natürlich auch eine wunderbare Zeit. Bis bald. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Habt's gut. Tschüss zusammen.